Eine dieser bärtigen Feen, mit der tanzte ich dort auf jeden Fall sehr ausgelassen, während die Burgherrin uns zuklatschte. Ja, dann kam ich abends in die Taverne zum großen Abschlussfest und dort erblickte ich einen Jüngling, welcher dasselbe Antlitz wie diese Fee, wie dieses Fabelwesen aus dem Wald teilte. Und so eilte ich zu ihm und sagte ihm eben dies.
Du Holde!
Und es dauerte 5 Minuten und dann kam die Fee wieder und holte mich aus dieser Versammlung voll johlender Menge. Aha. So von wegen, oh Pane, ich hört hier Verlangte nach mir. So, und jetzt hat sich mein Charakter halt leider eine kleine Krankheit eingefangen, die nennt sich Glitzerpimmel.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch. Mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Es ist Sonntag, der 2. Juni um 18.11 Uhr.
Im Gegensatz zum Julo.
Ja, genau. Der Julo und der Juni.
Ja.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast mit Paul und
Hajo Schumacher. Ich, der Journalist, mein Sohn, der Mann der Arbeit, der Garten- und Landschaftsbauer.
Genau, und ich machte gerade hier die Seite der Berliner Morgenpost auf und in großen weißen Lettern auf rotem Untergrund steht hier Eilmeldung, Baum stürzt im Mauerpark auf mehrere Menschen. Ich habe dann direkt mal gegoogelt, weil ich erinnere mich eigentlich daran, dass im Mauerpark jede Menge Pappeln stehen und ich dachte immer, die wären total Windbruch gefährdet.
Aber man muss das hier einfach so einfach zusagen, der Mauerpark für alle Nicht-BerlinerInnen ist ein, ja, eine gigantische Wochenendvergnügungsfläche, unter anderem mit einem kleinen Amphitheater, wo irgendwelche selbsterklärten
Karaoke-Meister
oder andere Darstellungsexperten sich ausleben können. Und wenn da ein Baum umfällt, am Wochenende trifft er garantiert irgendjemanden.
Jo, aber wir wissen noch nichts Genaues, insofern lass uns doch einfach anfangen.
Wir fangen an und zwar mit unserer ersten Rubrik. Leider lustig. Was ist hier Schönes, Lustiges, Angenehmes widerfahren? Gestern war übrigens Tag der netten Worte. Du siehst toll aus, mein Sohn.
Oh, ich finde auch. Du hast dieses vorsommerliche Lächeln auf den Lippen. Und mit eben einem solchen bin ich am vergangenen Wochenende ein weiteres Mal dem Live-Action-Roleplaying beigetreten.
Ach.
Als die Rolle meines Barden, in die ich dort schlüpfe.
Das wissen wir noch vom letzten Jahr.
Genau, und es war eine absolut einmalige Erfahrung. Es war in einem alten preußischen Fort, irgendwo in der Nähe an der Grenze zu Polen.
Ach komm.
Und man konnte da auch richtig rein und je tiefer man in dieses Fort ging, desto kälter und dunkler wurde es. Wirklich beeindruckend, während draußen so schwül sommerliche Temperaturen herrschten.
Aha.
Und ich glaube, das, was mir das größte Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, war, nun als Barde ging ich dann in den Wald, gemeinsam mit der Burgherrin, um die Waldgeister zu besänftigen und so weiter, pipapo. Auf jeden Fall kam eine Gruppe Feen. Nun, diese Feen waren sehr bärtig. Und
die gehörten aber zu eurer Truppe.
Ja,
oder
natürlich.
War das eine Konkurrenzveranstaltung?
Also nee, das sind quasi dann NSCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, mit denen du dann als Spielercharakter interagierst. Also das sind Menschen, die sich quasi die Geschichte, die du dort spielst, ausgedacht haben und die schmücken diese aus. So, und ich
sind das deine Gegner automatischerweise?
Nein, die Feen doch natürlich nicht.
Man weiß ja nicht, gibt ja böse Feen.
Gibt auch böse Feen, diese waren auf jeden Fall nicht böse.
Okay.
Und eine dieser bärtigen Feen, mit der tanzte ich dort auf jeden Fall sehr ausgelassen für einige Minuten, während die Burgherrin uns zuklatschte. Und ja, dann kam ich abends in die Taverne zum großen Abschlussfest und dort erblickte ich einen Jüngling, welcher dasselbe Antlitz wie diese Fee, wie dieses Fabelwesen aus dem Wald teilte und so eilte ich zu ihm und sagte ihm eben dies.
Du Holde!
Und es dauerte 5 Minuten und dann kam die Fee wieder und holte mich aus dieser Versammlung voll johlender Menge.
Aha.
So von wegen, oh Pane, ihr hört hier Verlangte nach mir. So, und jetzt hat sich mein Charakter halt leider eine kleine Krankheit eingefangen, die nennt sich Glitzerpimmel. Und ich weiß jetzt nicht, wann ich die wieder loswerde, aber sie ist erstmal nicht tödlich und
ist dir angehext worden.
Genau, halt durch den Verkehr mit Feen.
Das ist in der Tat eine ausgesprochen hübsche Geschichte. Meine ist kürzer. Wir hatten vergangenen Mittwoch Damian Böselager. Das ist der junge Mann, der schon eine Legislaturperiode 5 Jahre im Europäischen Parlament für die Partei Volt sitzt. Volt, die plakatieren zum Beispiel, sei kein Arschloch, was die Menschen polarisiert. Die einen finden das originell und aufmerksamkeitsstark, die anderen finden es platt. Mhm. Auf jeden Fall hat Damian letzten Donnerstag uns erzählt, wie das so ist in Europa, wie das so funktioniert, wie er auf die Idee gekommen ist, eine Partei zu gründen und. Und Saskia hat das gehört mit Damian. Und was hat sie getan? Sie hat gesagt, da trete ich ein.
Wow.
Ich hoffe mal, das stimmt. Und damit will ich einmal nur kurz meinen Beruf, mein Leben und alles, was mich umtreibt auf dieser Welt zusammenfassen. Wenn ich als Journalist irgendeinen positiven Effekt auf diese Welt haben kann, dann indem ich Menschen motiviere, bei Politik mitzumachen.
Ei.
Und nicht über Politik sich aufzuregen.
Mhm.
Wenn unser Podcast-Beitrag mit Damian dazu geführt hat, dass Saskia in diese Partei eintritt und politisch aktiv wird, mehr geht nicht.
Voll.
Saskia, ganz herzlichen Dank. Journalismus kann Sinn haben. Das ist ein Gefühl, was ich nicht jeden Tag habe.
Großartig.
Also, ganz herzlichen Dank dafür.
Das war natürlich das gottverdammte Outro, ich Arsch.
Wir üben noch.
Genau.
Das hier ist der Mutmach-Podcast mit wichtigem, witzigem und wirrem für die neue Woche.
Korrekt.
Wer wir sind, haben wir schon gesagt. Und es geht gleich los mit unserer ersten Rubrik. Haken dran und... Haken dran, was kommt nicht vor?
Taylor Swift.
Donald Trump schon wieder nicht.
Ja.
Leider auch nicht der BVB, dazu ist alles gesagt. Die haben ein wirklich brillantes, tolles, einstündiges Champions League-Finale hingelegt. Dummerweise dauert ein Fußballspiel 1,5 Stunden.
Hm.
Hätten die in der ersten Halbzeit, hätten sie 2-3 Mal treffen können, dann hätten sie das Ding womöglich.
Zu Fußball habe ich auch noch so ein Ding, aber ich möchte einmal kurz meine Taylor Swift-Abneigung erklären. In diesem Fall ist es nämlich nicht so platt, wie der ein oder andere Zuhörer oder die ZuhörerInnen vermuten mag, denn mit Taylor Swift meine ich heute eigentlich, was ich nicht erwähnen wollte, war der gigantische Riesengerichtsprozess, der gerade um P. Diddy losgeht.
Ja.
Und einige Leute, vor allem aus der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, haben bereits gesagt, dass 2024 noch ganz schön crazy wird.
Ja.
Und so die ersten
jetzt mal ganz
kleinen
kurz
Einblicke.
Für uns Boomer, P. Diddy ist einer dieser Rap Riesengrößen.
Ja, genau. Also wirklich Riesengrößen und hat meiner Meinung nach genau zum Anfang des Hypes, als das so losging mit 50 Cent und Eminem und so weiter und so fort, wirklich es geschafft, sich da tief zu etablieren, vor allem als Producer, gar nicht so sehr als Rapper, sondern eher so als Mann hinter den Kulissen. Und eben um diese Männer geht es, um die Männer hinter den Kulissen in diesem Gerichtsprozess. Mhm. Es ist noch nicht genug bekannt und deshalb möchte ich nicht drüber reden und euch nur diesen kleinen Spoiler hier.
Geht's um Missbrauch?
Ja, natürlich.
Ja,
okay. Drogen, um alles.
Alles klar, das
alles,
ganze
alles
Programm.
Mit dabei. Genau.
Ganz kurz, du als Künstler.
Ja.
L'amour toujours ist ja dieses Lied von Gigi D'Agostino,
das
was
so
da verballhorn wurde. Stopp.
Ja,
ja, deine Aufregung ist super, weil dahin geht's nämlich. Die Politik entscheidet jetzt, dass auf Volksfesten, auf der Fanmeile, beim Oktoberfest, weiß der Geier wo, dieses Lied nicht mehr gespielt werden darf.
Ey,
ich verstehe es nicht ganz. Es geht doch darum, dass das Lied ist ja eigentlich unschuldig.
Eben. Was hat denn der arme Künstler damit zu tun, wenn irgendwelche
Vollpfosten
sich genau dahinstellen und einfach diesen Dünnpfiff da in irgendwelche Handykameras
brüllen. Also ich meine, Udo Butter und das Team, was nun deine Band auf dem, also wirklich ganz kurz vor dem Welterfolg, ihr habt einige, ich sag mal so klassische Tanz-Gassenhauer-Mitsinglieder dabei, die könnte man innerhalb von 60 Sekunden umtexten.
Klar, das könntest du natürlich mit allem machen, aber das kann doch nicht dazu führen, dass der Künstler dafür bestraft.
Komisch, oder? Also ich finde auch, da wird der falsche Gaul geprüft.
Das ist wirklich auch, ich meine, inwieweit soll man denn die BürgerInnen bevormunden, indem man sagt, na jetzt spiele ich dir dieses Lied schon mal nicht mehr so auf öffentlichen Veranstaltungen vor, damit du gar nicht erst in Versuchung kommen kannst, hier irgendwelche Scheiße vom Stapel zu lassen.
Und wenn man jetzt alle verballhornten Lieder, die es so gibt, wenn man die alle verbietet, dann wird es leise in Deutschland.
Total. Und das, also ich meine, es beruht ja auch so viel genau auf diesem Austausch. Und ich finde es schwierig, da jetzt von diesen, ja, von diesen
ja, okay.
Pony-Club-Besitzern.
Wobei der ja fair war. Okay, was? Oh, ja genau, da ist es. Volkes Stimme, Leserinnenpost. Saskia hatte ich schon. Und der gute Werner hat unsere letzte Montagsfolge gehört. Und ist bei einem Begriff hängen geblieben und hat sich bei uns beiden, insbesondere bei mir in diesem Fall, dafür bedankt. Und zwar habe ich doch die Geschichte erzählt, wie ich im Coworking Space in Würzburg von einem mir völlig unbekannten Menschen gesagt gekriegt habe, komm hier, setz dich hin, bedien dich, da ist die Kasse, pack das Geld rein, ich muss jetzt weg, zieh die Tür zu. So, das habe ich Vertrauenspfad genannt, weil ich glaube, das ist eine Lebensentscheidung. Also Menschen erstmal grundsätzlich vertrauensvoll entgegenzutreten. Und Werner hat dieses Wort Vertrauenspfad, das habe ich mir irgendwie weder überlegt noch so, sondern einfach so gesagt, hat er gleich ein Gedicht dazu geschrieben. Das packen wir in die Shownotes oder stellen es auf eine Kachel. Ganz herzlichen Dank, lieber Werner. Jedes Lächeln, jede höfliche Geste, jedes Bitte du zuerst, jeden Tag eine gute Tat. Das ist der Vertrauenspfad. Nächste Kategorie, der Untergang der Woche. Da kann man ja nun mal im wahrsten Sinne davon reden, in Deutschland, zumindest in einem Teil. In Bayern ist ein Hochwasser gerade jetzt zugange von Ausmaßen, die selbst, also Jahrhunderthochwasser trifft es in diesem Fall. Mhm. Diese Pegelhöhen sind noch nie erreicht worden. Mhm. Und es kam zu einer, ja, wie ich fand, ganz interessanten Kooperation, Konfrontation, nämlich Markus Söder und Robert Habeck sind gemeinsam, wie sich das gehört, durch das Hochwassergebiet gestiefelt. Habeck hat, wie ich finde, es sehr schlau gemacht, ist jetzt nicht so triumphierend dahergekommen, so von wegen so ein bisschen Klimapolitik hat ja auch was für sich, sondern hat das so sehr dezent untergebracht. Und Söder, ich kann mich erinnern, dass der noch an Zwangsveganismus und die scheiß Grünen und dieser ganze Dreck und so weiter, war relativ leise. Mhm. War relativ leise, weil offenbar dieses Hochwasser auch damit zu tun hat, dass sich das Klima verändert. So, und das kann man jetzt in diesem Moment, wenn man da bis zu den Knöcheln oder noch tiefer im Wasser steht, so ein bisschen schlecht wegdrücken. Und ich erinnere mich noch, wie Robert Habeck, als es um das Aus der Atomkraftwerke ging, den Söder sich auch nochmal zur Brust genommen hat, weil Söder nämlich einer derjenigen war, der den Ausstieg ganz besonders schnell wollte und jetzt auf einmal sagt, ach, das hätte man aber alles noch länger laufen lassen können. Also Söder-Habeck ist für mich eines der schönsten Duelle so zwischen Darstellungspolitikern, Söder, also jeden Tag eine andere Meinung und Habeck, der wirklich versucht, irgendwie was zu ändern.
Meinst du, die werden aneinander besser?
Ja. Ja, weil Söder ist natürlich ein lernendes System und er wird sich jetzt sehr genau überlegen, wie er aus dieser Zwickmühle rauskommt. Die Grünen scheiße zu finden, aber irgendwie den Klimawandel doch nicht so ganz wegleugnen.
Und die Bilder, die man mit Habeck produzieren kann, die sind ja per se auch nicht schlecht. Also der Minister wird ja dann doch vielleicht noch ein bisschen häufiger erwähnt als Herr Söder.
Die beiden würden gut miteinander arbeiten.
Ohne Scheiß, genau da bin ich auch gerade gedanklich.
Also die respektieren sich.
Der eine sagt, ganz komisch, aber ganz, also wirklich,
ja,
so ein bisschen femme fatale. Aber
ja, das ist so ein bisschen wie Toni Kroos und Vini Junior bei Real Madrid. Ja. Mhm. So der kleine Troll und der ein bisschen Überblick hat. Ganz kurz bevor du drückst, Frau Strack-Zimmermann, ist ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure, ich gebe es ja zu, hat vergangene Woche gesagt, der Kanzler habe autistische Züge. Wenige Tage, nachdem sich die Generalsekretäre der demokratischen Parteien gegenseitig so ein Ding unterschrieben haben, so dass man jetzt nur noch fair und nett miteinander umgeht. Volltreffer. Ist das, ich sag mal, Majestätsbeleidigung? Darf man sowas über einen Kanzler sagen als Frau Strack-Zimmermann? Oder hat sie da, ich meine, sie hat ja noch einen draufgesetzt, indem sie sich bei den Autisten und Autistinnen und entschuldigt hat, dass dieser Vergleich nicht angemessen sei. Sie hat sich nicht bei Scholz entschuldigt, sondern bei den Kranken. Darf man das?
Spannende Frage.
Sind wir zu sensibel? Muss man das? Wir wollen Eckenkanten, wir wollen...
Wenn man einschlägigen Comedians Glauben schenken darf, dann sind es ja durchaus die marginalisierten Randgruppen, die sich eben deshalb aus der Gesellschaft ausgeschlossen ausgeschlossen fühlen, weil sie eben nicht in solchen Witzen mit integriert werden, tatsächlich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Frau Strack-Zimmermann erstens durch eine absolut fehlende Empathie, was das angeht, selbst vielleicht ein leichtes Krankheitsbild irgendwie so darstellt. Und zweitens habe ich immer gedacht, die neuesten Erkenntnisse sind irgendwie, dass Autismus so ein Spektrum ist.
Absolut.
Also, dass wir alle...
Ja, dass auch viel Hochbegabung mit dabei ist.
So, also, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein kleines Eigentor.
Was wir, worüber wir noch gar nicht geredet haben, Mannheim und diese Messerattacke von diesem Menschen. Also da gab es eine politische Gruppierung, die sehr islamkritisch ist, und es gab offenbar einen Menschen muslimischen Glaubens, der das nicht gut hieß, dass der Prophet da und hat dann einfach eingestochen auf insgesamt 6 oder 7 Menschen. Einer ist schwerst verletzt. Das führt zu einer Debatte, die dummerweise die AfD schon vor Jahren aufgemacht hat, nämlich Messerattacken. Die Statistik ist da jetzt mit Corona und allem drum und dran, aber zumindest mal, es wird garantiert nicht weniger. Du, als junger Mann, der auch mal im Nachtleben unterwegs ist und in Clubs und so weiter, hast du ein Messer dabei?
Nee, aber dazu kann ich eine Geschichte erzählen.
Kennst du Menschen, die ein Messer dabei haben?
Ich hatte früher ein Messer dabei.
Och. Warum?
Und das hat damit zu tun, dass ich ja zweimal überfallen worden bin und mir dann dachte, irgendwie, wenn das jetzt ein drittes Mal passiert, das wird auf keinen Fall passieren. So, und deshalb hatte ich immer so ein Taschenmesser einfach dabei.
Gut.
Also kannst du auch nicht mit viel ausrichten.
Aber kennst du Menschen, die so zu Verteidigungszwecken jetzt richtig so ein Butterfly oder so ein Dolch dabei haben?
Nee. Bei mir war der Aha-Moment ein Türsteher tatsächlich, dem ich dieses Messer gab und der mich anguckte und sagte, was willst du damit? Kannst du damit umgehen? Ich so, nee. Er so, du weißt schon, Messer machen Mörder. So, und was er meinte ist, wenn du ein Messer ziehst in einem Kampf, dann ist das eine Entscheidung, die für dich brutal nach hinten losgehen kann, wenn du nicht gewillt bist, dieses Messer einzusetzen.
Ach, weil du dem Gegner signalisierst, pass auf, wir kämpfen jetzt hier bis aufs Blut im wahrsten Sinne.
Entweder das und wenn du dich einfach nicht traust,
also dieses Messer. Also es ist eine Kriegserklärung.
Erstens das und zwar wirklich mit einem scharfen Gegenstand. So, ich habe das Kriegsbeil ausgegraben, so nach dem Motto. Und auf der anderen Seite, wenn du das ist dumm, aber ich glaube, das ist diese Linie, von der Soldaten auch reden. Aber wenn du dich dann nicht traust, und das klingt dumm, weil nicht trauen ist es nicht, aber wenn du die Überwindung, diesen Punkt nicht schaffst, dann Messer zu benutzen, dann hast du es selber im Bauch.
Okay, verstehe.
Weil der andere, bist du genau bei diesem Reflex, der andere sieht, er zieht schon ein Messer gegen mich, der will mir ans Leder.
Ja, ja, klar.
Du kriegst mich nicht.
Ja, und
das
vor allem
der andere ist viel gewillter.
Und jetzt sind alle Regeln ausgesetzt, jetzt geht es hier um Leben und Tod.
So.
Und jetzt die praktische Frage. Es gibt natürlich ohne Ende kluge Menschen, die sagen, was man alles tun muss. Wie willst du verhindern, dass Menschen mit Messern...
Kannst du nicht.
Geht doch gar nicht. In jeder Küchenschublade liegt eins.
Ich sag dir, das beste Beispiel war dieses Larp-Wochen. Ende jetzt.
Ja.
Da prügeln sich erwachsene Menschen mit so Schaumstoffwaffen, die aber total echt aussehen.
Ja.
Ne? Da gibt es geheime Codes, namentlich aufs Maul. So, und wenn das beide sagen, dann darf man auch in, sagen wir mal, privatere Zonen hauen. Das ist für erfahrenere Kämpfer einfach, ne? Die dann
aber
untereinander.
Aber es geht nicht darum, sich zu verletzen. Es geht darum, einen Kampf darzustellen.
Genau, natürlich.
Okay.
Aber so in den Lagern, das, was man dort drumherum macht, das ist natürlich auch häufig sehr mittelaltergetreu, da liegen so viele scharfe Klingen, riesige Messer rum.
Wir reden von echten.
Von echten. Wir reden von echten Messern, mit denen man so halbe Schweine zerteilen kann, weil natürlich auch sowas da irgendwie überm Feuer hängt. Da laufen Kinder dazwischen rum und ich weiß nicht was. Ich habe mich nirgendwo, glaube ich, so sicher gefühlt, wie in der Gegenwart dieser Menschen und gleichzeitig dieser Gegenstände und noch diversen anderen Personen im erweiterten
Rahmen. Gut, das ist der friedliche Umgang mit Messern.
So.
Problem ist, und darauf wollte ich hinaus, deswegen habe ich dich gefragt, wenn der Mensch Angst haben muss, dass auf jedem Marktplatz, an jedem Wahlkampfstand und so weiter ein Messer gezückt wird, führt das natürlich womöglich dazu, dass sich Menschen aus Verteidigungsgründen jetzt auch mit einem Messer, weißt du, ob das jetzt Schüler sind oder so.
Aber das wären sehr einträchtige Menschen.
Naja gut, aber es ist so eine Eskalation.
Ich wollte gerade sagen,
und zwar
mit
einem ganz niedrigschwelligen Gerät, nämlich einem Messer. So, und wenn einer anfängt, führt das dazu, dass 10 sich womöglich irgendwie zumindest in defensiver Absicht. Das heißt, das ist so eine ganz miese Entwicklung, die man, wo man so ganz schlecht drankommt.
Versuch das nochmal gerade nachzuvollziehen. Ja. Messer in defensiver Absicht. Du willst dich mit dem Messer verteidigen. Willst du dich mit dem Messer gegen jemanden verteidigen, der mit einer Faust, also der dich hauen will?
Nein.
Aber, nee, ich wollte da sagen, also wegen Eskalationsspirale.
Ich sehe den Punkt, aber nur mal Beispiel, Schule. Mhm. Du bist an irgendeiner Brennpunktschule oder auch an einer ganz normalen Schule. Also, und dein kleiner Bruder erzählt auch von einer durchaus schicken Schule hier in Berlin, wo auch das ein oder andere Messer.
Ja, das sind Syltmesser, wirklich. Das sind so stumpfe Champagnerteile, so ja. Säbel, mit denen die so Flaschen.
Wenn ich enthaupten. Weiß, dass in meiner Schule mehrere Menschen ein Messer bei sich führen,
ja, ist übel.
Nehme ich dann nicht auch eins mit, einfach nur da, damit ich mich besser fühle?
Boah.
Ich frage ja nur.
Also ich hätte es zum Angeben mitgenommen mit in die Schule.
Ja.
Ich hätte es nicht mitgenommen, um mich besser zu fühlen. Ich habe mich auch, als ich es dann irgendwie später ein paar Mal dabei hatte, damit nicht besser gefühlt. Ganz im Gegenteil. Es fühlte sich wie so ein heißer, verbotener Klumpen in meiner Tasche an.
Ja.
Und du hast unwillkürlich die ganze Zeit die Hand dran, weil du denkst, wenn dich jetzt irgendjemand damit erwischt, so nach dem Motto, dann musst du es ganz schnell loswerden.
Ja.
Also es ist eine totale Belastung und totaler Scheiß. Ey, hört auf damit bitte.
Absolut. Draußen vor der Tür, Mutmach International.
Ja, eine Geschichte aus Südamerika. Es geht um eine Pflanze, namentlich Bokila trifoliolata.
Was mit drei Blättern?
Ja, eine dreiblättrige Kletterpflanze. Und das Spannende ist an dieser Pflanze, dass sie Mimikrie betreibt.
Mhm.
Eine Kletterpflanze, die tatsächlich sich der Blattstruktur ihrer Wirtspflanze anpasst.
Aha.
Und man hat jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, wie das vonstatten geht.
Wie die kopiert Blätter ihrer Wirtspflanze?
Ja, genau.
Und die sehen dann so aus, wie ein Ahornblatt?
Ja.
Aha.
Ist tatsächlich in Chile und Argentinien beheimatet und wird dort auch als, die heilige Bokila im Volksmund betitelt und also ist großer Bestandteil vieler Rezepte, die so, heilkundliches im weitesten Sinne herstellen. Und das Spannende nun ist, dass man jetzt gerade dabei ist zu gucken, wie kann ich das in vor allem kleinere Ökosystemen, also wie kann ich dort diese Mimikrie-Pflanze integrieren,
aha,
die ich gleichzeitig ernten kann, womit ich Unkräuter zum Beispiel unterdrücken könnte. Ich kann jetzt zum Beispiel meine Bohnen nicht so eng pflanzen, also pflanze ich jetzt Bokila trifoliolata dazwischen, sieht aus wie Bohne, ist ja scheißegal, wie die Pflanze erstmal aussieht, tötet den Wirt nicht, macht mehr Raum zu, damit weniger Unkraut am Boden wachsen kann, weil natürlich mehr Blattmasse auch mehr Schatten wirft und mehr Nährstoffe zieht und so weiter und so fort. Und das finde ich auf jeden Fall eine mutmachende Geschichte und hoffe, dass Agriculture Now, die Seite, von der ich das habe, demnächst mal ein Update dazu liefert.
Was ich mit großem Interesse zur Kenntnis genommen habe, ist ein Gerücht, das gerade durch Berlin wabert, weil nämlich es im Koalitionsvertrag steht, dass die Grünen das Vorschlagsrecht für Spitzenposten in Europa haben. Jetzt wird ja übernächstes Wochenende in Europa gewählt. Es ist nicht so, dass alle jetzt wahnsinnig glücklich mit Ursula von der Leyen sind und die ganzen Mehrheitsfragen sind natürlich nicht geklärt. Auch Volt spielt da vielleicht eine Rolle. Es könnte auf jeden Fall sein, dass Annalena Baerbock sich aus Deutschland vielleicht, so geht das Gerücht, verabschiedet und in Europa einen Spitzenposten übernimmt.
Mm.
Fand ich interessant, das behalten wir mal im Blick. Kompetenz, das kann nur einer. Dein guter Freund, dein Idol, dein väterlicher Begleiter.
Jörg Voß.
Der Chefredakteur für die Funke Mediengruppe hier des Berliner Büros. Er versorgt die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Braunschweiger, die Thüringer, die Berliner Morgenpost tagtäglich mit Wichtigem, was hier in der Hauptstadtpolitik passiert. Lieber Jörg, wie steht's denn um unser Lieblingspatienten, die Ampel?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Ich glaube, man kann sagen, dass die Ampel etwas entspannter in die nächste Woche geht, weil zwei große Brocken sind vom Tisch. Der eine Brocken war der Streit um die Rente und es hat sich jetzt vorerst erledigt durch die Verabschiedung des Rentenpakets im Bundeskabinett. Und der zweite große Brocken, das war, dass der Streit um den Einsatz deutscher Waffen auf russischem Territorium auch vorerst beendet ist. Gab es ja monatelang Riesendruck auf Olaf Scholz. Jetzt hat er sich entschlossen, diesen Einsatz zu erlauben. Die FDP hat in der Ampel bei diesem Thema einen riesigen Druck entfaltet. Ganz besonders die verteidigungspolitische Sprecherin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Scholz seit Monaten in dieser Frage vor sich hergetrieben. Und auch die Amerikaner haben großen Druck auf die Bundesregierung gemacht, sodass jetzt dieser Druck ausgereicht hat, um diese Entscheidung herbeizuführen. Und es stellt sich die Frage, wie viele rote Linien werden noch verschoben der Bundesregierung? Wir erinnern uns, Olaf Scholz will weiterhin keine Taurus-Raketen liefern, auch Kampfjets sind ausgeschlossen, der Einsatz von Bodentruppen sowieso. Aber wir haben fast bei allen Waffen, die geliefert wurden, diese Debatte erlebt. Und am Ende hat die Bundesregierung doch zugestimmt. Es begann mit 5000 Helmen, Artillerie, schwere Artillerie, Munition, die Marder-Panzer, die Leopard-Panzer sollten immer ausgeschlossen bleiben. Dann kamen noch die Leopard-Panzer und jetzt dürfen Waffen wie die Panzerhaubitze 2000 sogar russisches Territorium nördlich von Kharkiv befeuern. Und es ist wirklich die Frage, ob das jetzt nur die letzte rote Linie war oder ob Scholz auf Druck der Verbündeten und auf Druck der eigenen Partei auch die nächsten roten Linien einsammeln wird. Was für den Kanzler im Augenblick besonders unangenehm ist, ist, dass er die Debatte um die Kanzlerkandidatur nicht beenden konnte. Auch hier war es wieder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die öffentlich ins Gespräch brachte, dass doch Pistorius ein wunderbarer Kanzlerkandidat für die SPD wäre. Natürlich sagt sie im zweiten Satz, das muss die SPD entscheiden, aber allein so darüber zu sprechen, zeigt die Lust an der Provokation. Diese Debatte wird jetzt von vielen Seiten geführt. Der Kanzler hat an diesem Punkt wirklich ein Problem, weil ja tatsächlich seine Zustimmungsraten deutlich schlechter sind als die von Boris Pistorius. Und die theoretische Annahme, dass ein Boris Pistorius für die Deutschen als Kanzlerkandidat weitaus attraktiver wäre, scheint ja durchaus realistisch zu sein.
Ja, Jörg, und worauf müssen wir in dieser Woche achten?
Die Frage, was in dieser Woche besonders wichtig wird, ist diesmal sehr leicht zu beantworten. Natürlich am kommenden Sonntag die Europawahl. Bei uns dürfen erstmals, und das ist neu, die 16- und 17-Jährigen ihre Stimmen abgeben. Damit werden rund 5,1 Millionen Menschen am nächsten Sonntag zum ersten Mal ihr Kreuz bei der Wahl des Europäischen Parlaments setzen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie vor allem die Jungen wählen werden. Es gab diverse Umfragen, die Befürchtungen wach werden lassen, dass die Jungen eher geneigt sind, auch extremistische Parteien zu wählen. Ich kann das hier mit Blick auf meinen Nachwuchs nicht bestätigen. Die These ist interessant und man wird es genau analysieren müssen. Es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt, die Personaldiskussion innerhalb der Grünen. Quasi wenige Tage vor der Europawahl wird plötzlich Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, für ein hohes Amt in Brüssel gehandelt, sogar für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin, das derzeit ja noch Ursula von der Leyen von der CDU innehat. Aber so pfeifen es die Spatzen in Brüssel und Paris von den Dächern. Emmanuel Macron und Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, haben andere Pläne. Und auch Olaf Scholz sieht sehr kritisch auf Ursula von der Leyen wegen ihrer Nähe im Wahlkampf zu rechten Gruppen, deren Stimmen sie schließlich braucht. Da braut sich also jetzt was zusammen gegen Ursula von der Leyen. Die Idee des Franzosen ist es, offensichtlich Mario Draghi, den ehemaligen Zentralratspräsidenten, in dieses Amt zu hieven. Das würde den Franzosen gefallen, weil er für eine eher lockere mediterrane Geldpolitik steht. Und den Italienern würde es ebenfalls gefallen, weil er ist Italiener und hat bereits eine italienische Regierung angeführt. Also wir erleben kurz vor der Wahl jetzt noch spannende Personalien hinter den Kulissen. Wir sollten vor allem eines tun. Wir sollten am 9. Juni wirklich alle zur Wahl gehen, denn es geht um viel. Es geht um die Zukunft Deutschlands, es geht um die Zukunft Europas und es geht auch um die Frage, wie viele Extremisten werden wir am Ende im Parlament sehen? Und das ist eine Verantwortung, der wir uns alle stellen sollten.
Vielen Dank, Jörg Quos, Chefredakteur des Berliner Büros hier der Funke Mediengruppe. Was zeigst du mir denn da? Sie kennen mich. Du zeigst mir gerade ein Wahlplakat der Partei. Direkt unter einem Ursula von der Leyen-Foto hängt ein Parteifoto mit der Kandidatin. Da steht der Merkel-Spruch, Sie kennen mich drunter.
Ja, Martin Sonneborn mit Ursula von der Leyen.
Nichts gegen Martin Sonneborn, der ist sicherlich sehr unterhaltsam, was Europa angeht, aber Damian Böselager hat echt ein bisschen mehr inhaltlich zu bieten. Sorry, Sonneborn. Wir kommen zu Kannst du dir nicht ausdenken? Crazy Shit aus aller Welt.
Ja, eine Geschichte, die ich leider nicht ganz verifizieren konnte. Insofern packen wir sie einfach unter Wirres, was hier am Mutmach-Montag manchmal so mit durch den Äther zu euch da draußen flimmert. Und zwar auch eine Fußballgeschichte. Es geht um ein Derby und zwar reisen wir in die Türkei. Mhm. Fenerbahce und Galatasaray sind ja seit Jahren wie etliche andere Fußballclubs rund um den Globus in so einer herrlichen Feindschaft.
Ja, beide Istanbul.
Genau, und nach dem letzten Derby-Sieg von Fenerbahce, so wie ich das mitbekommen habe, ja, hat man wohl einen Torpfosten. Aha. An Galatasaray geschickt. Das Ganze
ist das
basiert
so ein Pferdekopf oder so?
Das Ganze basiert auf einer Geschichte, die zurückliegt bis in den Dezember. Soweit konnte ich diese Timeline noch verifizieren, wo wohl ein Spieler von Galatasaray mit wirklich voller Wucht beim letzten Derby vor diesen Pfosten lief. Und man führte nun den Sieg in dem erneuten Derby eben auf genau diesen Pfosten zurück und ja, hat den kurzerhand dann einfach mal eingepackt und an Galatasaray gesendet und gesagt, hier.
Was muss denn bei so einem Pfosten an Porto drauf? Das sehe ich immer voll. Im japanischen Toda gibt es eine Software, die wird da eingesetzt an den dortigen Schulen, die voraussagen kann, ob das Kind, Schülerinnen und Schüler, schwänzen wird. Oh. Weil die Kinder nämlich seit der Pandemie so ein Tablet haben und da geben sie jeden Tag ein, wie es ihnen geht, wie die Atmosphäre ist und so weiter. Das sind Daten. Es gibt aber auch Daten, wie häufig waren die Kinder beim Sanitäter oder im Sanitätsraum, haben sich krank gemeldet, gibt es vielleicht schlechte Noten oder irgendwie sowas. Und angeblich kann eine KI aus all diesen Daten vorausberechnen, ob du in absehbarer Zeit schwänzen wirst oder nicht. Und dann kann man da schon mal so präventiv reingehen. Gute Idee oder nicht?
Das klingt so schaurig.
Schon ein bisschen spooky, oder?
Voll.
Naja, aber auf der anderen Seite macht die KI nichts anderes, als was ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin auch machen sollte, nämlich einfach mal so in das Kind sich reinzuversetzen.
Mhm. Also, ja, aber das kann man auch anders machen als da um Daten aus. Also,
ja, wenn man Personal hat.
Ich meine, so wir reden ja immer vom Bioengineering, ne? Ja. Also der Kunst des Verstehens von Menschen und eben diesem Verhalten. Und ich finde, dass die KI, obwohl von Menschen geschaffen, da immer noch keine tatsächlich einfühlsame und empathische Lehrerin oder Lehrer ersetzt, die ihren Beruf voller Leidenschaft machen und versuchen, Kinder zu motivieren. Ich glaube eher, dass man gucken müsste, wie schaffe ich es, diese Lehrerposition innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb eines digitalen Zeitalters so attraktiv zu machen, dass mehr Menschen diese wollen würden.
Wir kommen zur Rubrik hemmungslose Eigenwerbung Family Affairs. Ich lese am 4.6., was der Dienstag ist, in Andreas Laufshop in Minden zusammen mit Brooks. Da lese ich aus dem wunderbaren Krimi Nur der Tod ist schneller, den ich mit Michael Meissert zusammengeschrieben habe. Und das ist jetzt schon die 6. oder 7. dieser Veranstaltung. Mhm. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, oh, so viel durch die Gegend fahren und so. Es macht echt wieder Spaß, so mit dieser ganzen Laufbande mal wieder zu connecten.
Cool.
Und du?
Wir haben einen Gig, der kommt mit.
Nein.
Udo Butter und das Team, doch, am jetzt kommenden Donnerstag, Verzeihung. Das ist der 6., glaube ich, der 6.6.
Ja.
oder der 5.6. Einer von beiden Tagen. Auf jeden Fall der kommende Donnerstag. 30 Jahre wird der Jugendclub Tschechow in Cottbus alt.
Oh.
Und eben aus diesen Bundesländern hörte man ja in letzter Zeit vermehrt Hilferufe. Und insofern fahren wir natürlich ganz besonders hin und hoffen, dass das Ganze nicht unter Polizeischutz stattfinden muss, weil unsere Texte ja auch den Ordnungshütern mal die Leviten lesen.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt, die Tiergeschichte. Sag mal grundsätzlich, ne, wie stehst du zum Halten von Eisbären in Zoos?
Also gerade in Zeiten des Klimawandels sehe ich das doch ganz schön kritisch.
Naja, also Eisbären rennen jeden Tag in der freien Natur viele, viele Kilometer. Das können sie in diesen komischen Betongehegen, die sie da haben, natürlich nicht. Also es ist ja artgerechtes anders. Auf der anderen Seite, du sagst es, ist der Eisbär natürlich auch jemand, der mit dem Klimawandel gerade echt zu tun hat.
Mhm.
Das heißt, züchten, die Art Eisbär zu erhalten, macht ja erstmal Sinn. Und jetzt gibt es schon einen älteren Eisbärenherren Kapp. Im Hamburger Zoo hat er geschafft, schon mal mal Nachwuchs zu zeugen und jetzt in Karlsruhe eingesetzt, sozusagen ein Zuchteisbär. Mhm. Der ist aber schon älter und es scheint wahnsinnig schwierig zu sein, Eisbärin und Eisbären zu einem Rendezvous zusammenzubringen.
Verstehe.
Und das ist gerade in deutschen Zoos die Riesengeschichte. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Bei den Pandas ja auch. Ne? Die müssen ja auch immer so ein bisschen
Vorlauf. War Knut nicht auch eine Geburt hier im Berliner Zoo?
Ja, Knut war...
Verstarb dann an Depressionen?
Ja, genau. Knut war halt so der Ureisbär. Ne? Ja klar, und die Steiftiere. Und die Zoos können auch gar nicht so ganz genau sagen, wie viel Kohle sie zum Beispiel mit Eisbären-Merch machen. Also Eisbären-T-Shirts, Eisbären, Plüschtiere, Schlüsselanhänger, weiß der Geier was.
Diverse Hockeymannschaften würde mich auch interessieren.
Wir wünschen dem Eisbären alles Gute.
Und wem wir auch alles Gute wünschen, zumindest, dass er sich auf seiner neuen Couch mal so richtig ausruhen kann, ist Wally das Walross. Denn er bekam jetzt eine eben solche, eine Floating Couch, eine auf dem Wasser liegende kleine Plattform, auf die er sich nun legen kann, weil Wally nicht nur ein wahnsinnig stattliches Walross ist, sondern auch am liebsten so kleine Boote einfach belag.
Okay.
Und diese Boote mochten das aber nicht so sehr, wie Wally das mochte, auf diesen Booten zu liegen. Und weil er noch einigen Sachschaden anrichtete.
Also Wally ist jetzt in der Resozialisierung.
Genau, und ich zeige dir noch ein Foto, das ist jetzt für die Hörer auf jeden Fall.
Oh, wie süß.
Ja, ja, da chillt er auf seinem Ponton.
Bisschen wie Seelefant, ne?
Auf jeden Fall.
Aus Urmel.
Man hört die Ös.
Also, ich hab zwei Sachen. Kannst du dich noch an Marie Kondo erinnern? Das war gerade in der Pandemie, war das der Riesenhype, und zwar eine Amerikanerin, glaube ich, japanischen Ursprungs, die hatte ja so eine Minimalismusstrategie entwickelt. Mhm. Also alles ganz, ganz aufgeräumt und von allem nur so viel, wie du gerade brauchst. Also maximal 3, 4, 5 Paar Socken, ein schwarzes, ein weißes, ein buntes Hemd, so. Und jetzt hat eine Influencerin, die da länger nach dieser Methode gelebt hat, nämlich Lia Eberli, hat festgestellt, das bringt's nicht. Also diese Überlegung, dass du, wenn dein äußeres Leben überschaubar und geordnet und klar und priorisiert ist, dann auch dein inneres Leben irgendwie ruhiger und ordentlicher wird, das kann schon sein, aber Lia Eberli sagt, die Emotionen, die mit bestimmten Dingen verbunden sind, und das kann ich total nachvollziehen, es gibt so ein altes Paar Schuhe, das ziehe ich vielleicht gar nicht mehr so häufig an, aber da hängen einfach unglaubliche Geschichten drin, irgendwelche Wandertouren mit euch, Familie oder weiß der Geier, wie wir uns mal nachts verlaufen haben oder. Die müsste man jetzt rein kondotechnisch wegschmeißen, weil die stehen nur rum. Wenn man sie aber wegschmeißt, schmeißt man auch so ein Stück von Emotionen weg.
Voll.
Ich glaube, da ist was dran.
Total.
Also dieses technische Überlegen, so reduced to the max und so, das ist nicht menschlich.
Für mich ist das auch nicht zu Ende gedacht mit diesem Minimalismus von wegen so außen und innen und so. Ich würde das Ganze eher umdrehen, denn ich bezeichne mich selber als definitiv einen Chaoten und mir hilft es dabei total, das Innere aufzuräumen, wenn um mich rum das Chaos tobt.
Ja, also, das ist aber schwieriger. Ne?
Das ist, ja, also man muss sich nur mit dem Müll, in welchem man dann anfängt zu wohnen, arrangieren. Aber da ich natürlich lediglich eine mich liebende Partnerin habe und ansonsten häufig auch alleine ins Bett gehe, ist dieses Junggesellendasein immer noch so ein bisschen... Ich bin auch nicht stolz drauf. Aber wie gesagt, also mein Zimmer sieht halt scheiße aus, aber dafür bin ich irgendwie ganz glücklich, wenn ich da bin.
Ja, und darum geht's ja.
Ja.
Eine Geschichte muss ich noch loswerden. Der geschätzte Christian Stöcker, Kollege, Psychologe bei Spiegel Online, hat eine bezaubernde kleine Geschichte geschrieben, nämlich das Verbrenner-Aus bis 2035 ist ja eine EU-Entscheidung. Hm. Und es gibt eine deutsche Automobilfirma, nämlich BMW, die dagegen ist. Hm. Die wollen das einfach nicht so mit einem Datum versehen haben. Die Hauptaktionäre, die Quanz, spenden auch ganz fleißig an die CDU und an die FDP. BMW macht das auch. Und jetzt hat man für die Mitglieder der Union eine Umfrage in Auftrag gegeben, und zwar unter so einem Hashtag, wie lautete der noch hier, www.jazumauto.eu, wurde an alle Unionsmitglieder verschickt, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Also Verbrenner aus. Und es war eine gigantische Mehrheit für das Verbrenner aus. Das heißt, die Hoffnung Meinung, dass der Wähler und die Wählerin so. Und das Irre ist, es gab dann noch jede Menge weiterer Umfragen. Die Union hat gesagt, ja, die sei leider manipuliert worden, ach, weil sie so, da klar. irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, also man konnte wohl mehrfach abstimmen. Ja, Augen auf bei der
Programmierung.
Bei der Programmierung. Dann hat die Bild-Zeitung aber auch nochmal sowas versucht, ne, haben gesagt, wir machen das jetzt besser. Dasselbe Ergebnis. Also auch. Und dann, T-Online hat gefragt, 79% fürs Verbrenner aus. Die FAZ hat gefragt, 75%. Die Wirtschaftswoche hat gefragt, 91%. Also überall ist die Mehrheit jedenfalls für das Verbrenner aus. Das heißt, Teile der Politik und auch der Automobilindustrie sind einfach sowas von hinten dran. Ich finde, im Land der Dichter, Denker, Erfinder, Tüftler und Bastler könnte man mal wieder mit einer tollen Erfindung Schlagzeilen machen und nicht mit irgendwelchen bescheuerten Umfragen.
Voll.
So, der Blick in die neue Woche. Mein Sohn, was liegt an?
Ja, halbe Woche arbeiten, dann habe ich 2 Tage Urlaub genommen. Wie gesagt, Donnerstag dieser Auftritt.
Ja.
Gefällt mir eigentlich so ganz gut.
Die 3-Tage-Woche?
Voll. Also es ist jetzt auch gerade so nach diesen Feiertagen, der Mai war ja wirklich ein...
Komplett zerschossen.
Also super. Also, ja. Also spannend irgendwie, das mal so zu sehen. Hat auch unter den Kollegen, KollegInnen für viel Freude gesorgt. Also 4 Tage wäre, glaube ich, auch noch okay. Aber das würde so viel mehr Lebensqualität zurückgeben.
Ja, das sagst du. Und jetzt kommt aber die deutsche Wirtschaft, die sagt, jeder Tag dieser Feiertage, da stehen ja dann zum Beispiel irgendwelche Produktionsstätten, Fließbänder und so, die alle so durchgetaktet sind, die stehen dann still 24 Stunden, dann muss man sie wieder anfahren lassen. Ja. Das kostet unfassbar viel Geld. Mhm. Das heißt, die kapitalistische Logik, die ja einfach so Kontinuität in der Produktion braucht, die findet das ganz fürchterlich mit diesen ganzen Feiertagen.
Ach.
Ja, und da sind wir wieder bei der alten Frage, wird Deutschland immer fauler? Die wird ja gestellt. Also wir müssen mehr arbeiten, sagen Christian Lindner und Friedrich Merz.
Ich finde das spannend. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, aber ich habe vor kurzem einen kleinen Beitrag zum deutschen Schienennetz gesehen. Mhm. Und das Spannende dabei war, dass derjenige in diesem Beitrag beleuchtete, dass unser Schienennetz weniger geworden ist.
Ja.
Also wir haben alte Gleise, die doppelte Bahnstrecken
genau.
zum Teil wurden darstellten,
stillgelegt.
Genau. wurden zurückgebaut. Und es stellt
schönen
sich
Gruß
heraus,
an Hartmut Meedorn an dieser Stelle.
Also genau, und man redet da von sogenannten Redundanzen.
Mhm.
Also man reduziert Redundanzen, also auch die Kosten jetzt im wirtschaftlichen Sinne, zum Beispiel für den eben Erhalt dieser Nebendranstrecke.
Heißt aber, dass jetzt der ICE...
Wenn Einzug blockiert, ist alles blockiert.
So, du hast
ist
nicht
alles
mehr diese...
dicht.
Genau.
Dein komplettes System, bei
ganz
dem
genau.
es so wahnsinnig teuer ist, das anzufahren, ist durch einen Jam komplett lahmgelegt, was alle so viel mehr kostet.
Da hast du recht, aber jetzt kommt wieder die kapitalistische Logik.
Mhm.
Als die Bahn vor 20 Jahren an die Börse gebracht werden sollte, sind diese Strecken mit Absicht stillgelegt worden.
Mm.
Weil es gibt so einen Quotienten und der heißt, ich glaube, Passagierkilometer.
Mm.
Also wie viele Passagiere sind am Tag oder im Jahr oder so pro Kilometer Schiene transportiert worden.
Mm-hmm.
Und je mehr Passagiere pro Kilometer Schiene, klar. desto besser die Börsenstory.
Deshalb
ist
mussten
so.
Sie die Kilometer kürzen.
So, oh. Und das ist wieder kurzfristiges Denken gegen langfristiges Denken.
Voll.
Kurzfristig gesehen, ja.
Ja, wir wollen die Börse geil,
doll,
genau.
Für langfristigen Betrieb. Und schon sind wir bei Rente, Bildung, Pflege und Gesundheit. Und das ist sicherlich ein Thema für die nächsten Wochen. Wir wünschen euch eine gelungene erste Juniwoche.
Genau, kommt gut rein.
Und tschüss.
Tschüssi.
Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and
ein Podcast von Funke.